Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten bei unerfülltem Kinderwunsch. Hallo, ich bin Susanne und ich bin selbst betroffen. Ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch ganz, ganz lange Jahre gehabt. Bei mir ist es leider so ausgegangen, dass ich ohne Kinder geblieben bin, aber ich habe diesen Podcast gegründet vor 2 Jahren, um euch alle miteinander gut zu vernetzen und euch auf eurem Weg jetzt zu begleiten. Ganz wichtig immer mit der Botschaft: Ihr seid nicht alleine, auch wenn es sich gerade in dem Moment echt anders anfühlt, wenn ihr unterwegs seid im Kinderwunsch und das Gefühl habt, alle um euch herum werden schwanger, nur ihr nicht. Ich kann da selber ein Lied von singen und ich habe sehr viele Frauen und Männer hier zu Gast, denen es ganz genauso geht. Und allein das ist ja schon tröstlich und hilfreich zu wissen, es gibt noch so viele andere Menschen da draußen, die haben aus verschiedenen Gründen einfach keine Kinder bekommen oder hatten Schwierigkeiten. Und wir wollen das ganze Thema und die ganze Palette von diesem Thema unerfüllter Kinderwunsch hier mal aufmachen. Und heute gibt es eine Folge, die gehört eigentlich zu einer anderen Folge, die ich vor kurzem hier ausgestrahlt hatte. Nämlich, wir hatten eine Folge über das Thema Inlandsadoption und wichtig ist natürlich dabei auch das Thema Auslandsadoption. Und nun habe ich jemanden endlich gefunden, die auch gesagt hat, jawohl, den Weg, den bin ich gegangen und ich erzähle euch gerne mal davon, wie das so abläuft und was man da vielleicht beachten muss. Der Weg ist nämlich auch gar nicht so einfach, wenn wir dann immer hören, adoptiert doch einfach mal. Auch sie kann ein Lied davon singen, dass das alles andere als einfach und vor allen Dingen alles andere als schnell geht. Ich freue mich, dass sie da ist. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und wenn ihr Fragen habt zum Thema Auslandsadoption oder zu allen anderen Fragen, dann schreibt mir einfach eine Mail, wie das geht. Das erfahrt ihr am Ende der Folge und ich vermittle euch auch dann natürlich sehr gerne den Kontakt zu meinem heutigen Gast. Ganz viel Spaß mit einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Heute habe ich jemanden aus Brüssel zu Gast bei zugeschaltet. Sie kommt allerdings eigentlich aus Deutschland. Sie ist aus beruflichen Gründen nach Belgien gegangen mit ihrem Mann. Sie hat auch einen unerfüllten Kinderwunsch gehabt. Sie hat auch eine Kinderwunschreise hinter sich. Und sie hat jetzt einen sehr besonderen Weg eingeschlagen, der uns eventuell auch oft begegnet in unseren Kinderwunschvorstellungen. Und ganz häufig wird immer gesagt, dann adoptiert doch einfach mal. Und was ich mir immer schon lange gewünscht habe, ist, dass jemand mal erzählt, wie es mit dem Thema Auslandsadoption funktioniert und wo, wie, was man beachten muss. Und ich freue mich deswegen wahnsinnig, dass es jetzt endlich geklappt hat, mit Tanja einen Termin zu finden. Herzlich willkommen, liebe Tanja.
Danke, liebe Susanne. Ich freue mich auch. Ich freue mich sehr, sehr, dass ich zu deinem Podcast eingeladen bin und ich freue mich auch sehr, dass du die Initiative überhaupt ergriffen hast, hier Frauen zu unterstützen, die sich in so einer ja doch sehr schwierigen Lebensphase und sehr bedeutsamen Lebensphase befinden.
Ja, danke. Also das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich glaube, das tut ganz vielen gut, die selbst vielleicht noch nicht so gerne drüber sprechen können, wollen, einfach ein bisschen zuzuhören und dann auch zu merken, sie sind überhaupt nicht so alleine, wie sie eigentlich glauben. Und es gibt so, so viele da draußen und es gibt so viele Facetten in diesem unerfüllten Kinderwunsch. Und du selber warst ja auch lange betroffen. Wie war das bei euch? Warum hat es bei euch nicht geklappt? Weißt du das?
Ja, meine Geschichte, das muss ich vielleicht so ein bisschen vorausschicken, ist jetzt ja ein paar Jahre her. Also begonnen hat alles so 2009, 2010. Und ich bin ja auch gar nicht kinderwunschlos glücklich, sondern ich bin ja mit erfülltem Kinderwunsch seit 5,5 Jahren jetzt Mutter eines Sohnes, den ich adoptiert habe. Und was... Ja, ich erzähle jetzt mal ganz kurz die Geschichte. Also 2009 war so eine Phase, wo ich war schon mit meinem Mann verheiratet, wir haben aber immer in 2 Städten gewohnt und ich war damals in Berlin und habe dann gedacht, so jetzt wäre doch irgendwie schön, wenn wir eine Familie gründen und wenn wir das mal angehen, dann war ich bei meinem Frauenarzt und der hat mir dann so... Ja, ganz lapidar damals auch zu Beruf. Naja, mit der hormonellen Ausstattung, die ich jetzt gerade so mitbringe, wird es kein einfaches Unterfangen. Ne? Also man könnte jetzt anfangen zu stimulieren und müsste dann halt gucken, also eine Kinderwunschklinik wäre doch dann also vielleicht eine Option. Und für mich waren das damals echt böhmische Dörfer. Also ich hatte mich damit noch nie beschäftigt. Ich hatte mich jetzt auch nicht groß mit dem Kinderwunsch beschäftigt oder mit, ja, ob das problematisch wird oder nicht. Also ich wusste schon immer, dass mein Zyklus sehr sehr, sehr unregelmäßig oder eigentlich so gut wie nicht vorhanden ist, wenn ich jetzt nicht eine Pille nehme, ne? Also der ganz künstlich ausgelöst wird. Und aber trotzdem habe ich immer gedacht, naja, also ich beschäftige mich dann damit, wenn das in meinem Leben auftaucht, ne? Und es gab es damals auch nicht so. Das muss ich auch sagen. Also es hat sich vielleicht auch nochmal verändert zu jetzt, dass einfach eine Öffentlichkeit, die es dafür gibt, Foren, die sich damit austauschen. Das war 2009 eher nicht so. Wir sind dann im gleichen Zug mit der Frage konfrontiert gewesen, ob wir für ein paar Jahre ins Ausland gehen, also ob wir nach Brüssel gehen. Mein Mann hatte ein Jobangebot für hier und haben dann gedacht, ja, das ist doch für uns eigentlich ganz coole Sache. Also wir konnten uns das immer vorstellen, ins Ausland zu gehen. Jetzt ist ja Brüssel und Belgien nicht so Ausland, Ausland, aber es ist eine sehr internationale Stadt und ich fand das ganz aufregend und habe gedacht, okay, dann, ich hatte vorher auch einen sehr, sehr stressigen Job, dann mache ich doch jetzt mal kurz eine Pause und dann habe ich doch Zeit, mich, ja, um sowas zu kümmern. Also ich war da auch sehr, sehr optimistisch und wir kamen dann hier an. Hier in Belgien war das Thema künstliche Befruchtung viel verbreiteter als in Deutschland. Also es war, ich hatte auch da eine Frauenärztin, die mir dann auch gesagt hat, ja, hier gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also können wir irgendwie beantragen und 6 Versuche gibt es hier, die auch über die Krankenkasse unterstützt werden und ne, da gehen sie in eine Klinik, da sind sie gut versorgt und auch so dieses, je öfter, je schneller hintereinander, desto besser, weil desto besser sind die Chancen. Und das weiß man ja auch, wenn man sich Statistiken anguckt. Das ist nur, glaube ich, in Deutschland nach wie vor gar nicht so möglich, ne? Weil das ja auch ein ganz anderer finanzieller Rahmen ist. Genau, dann habe ich das, also wie gesagt, erstmal sehr engagiert oder optimistisch begonnen. Und was ich aber unterschätzt habe, war natürlich, in was für eine psychische Belastung das wird, ne? Also ich war dann in einem neuen Land, was ja per se nicht schlecht ist. Also ich war jetzt hier nicht isoliert, sondern ich habe eigentlich immer ganz schnell ganz viele neue Bekannte oder ganz viele Interessen und so. Ich war jetzt nicht irgendwie einsam und bin zu Hause gesessen, aber trotzdem ist man ja raus aus seinem ganz gewohnten Alltag und in einer komplett neuen Lebenssituation. Und wenn die dann noch quasi mit sowas angereichert wird und auch dieses Frustrationslevel hat, ne, das ja mit jedem gescheiterten Versuch dann zunimmt, das fand ich schon, also da würde ich auch nochmal im Rückblick sagen, das fand ich schon eine extreme Situation in meinem Leben, ne? Und genau, also das jetzt vielleicht so diese, also es hat nicht geklappt, ne? Ich habe diese 6 Versuche gemacht und die haben nicht geklappt und die haben mich auch immer mürber gemacht. Also ich habe das schon sehr, sehr gemerkt, ne? Also psychisch, ich habe das aber auch körperlich gemerkt und habe dann aber immer versucht, ja, so ein bisschen durch, wie soll man das sagen? Selbstdisziplin ist vielleicht doof, aber wahrscheinlich war es so. Also ne, ich bin immer laufen gegangen, zum Beispiel, fast täglich. Also bin ich joggen gegangen. Ich habe immer geguckt, dass mein Tag mit irgendwas angefüllt ist. Ich habe irgendwann wieder das Arbeiten angefangen, einfach um da auch eine Tagesstruktur zu haben. So, ich habe schon geguckt, dass ich dadurch nicht in ein Loch falle, aber das war viel zu wenig, um eigentlich so einen eingreifenden Prozess, finde ich, was es ist, überhaupt irgendwo auffangen zu können.
Und was habt ihr dann alles probiert? Also ihr wart für 6 Versuche in der Klinik. Habt ihr noch irgendwelche anderen Sachen? Wurden irgendwelche Untersuchungen gemacht oder Tests oder sonst was?
Ja, also man wurde in der Klinik, das ist hier die Uniklinik Erasme, wurde man schon die ganze Zeit über die medizinischen Fakten so auf dem Laufenden gehalten. Aber es gab jetzt nicht eine Betreuung durch eine Ärztin, die dann so geguckt hat, sondern es war eher so eine Art Routine, ne? Also so diese 6 Versuche, die werden jetzt gemacht und die haben halt immer geguckt, wie lange dauert das. Also man hat dann stimuliert und ganz ehrlich, mein Körper war da nicht zu stimulieren, ne? Also sind da jetzt nicht, Eizellen herangereift, auch nicht in der Masse oder so. Ne? Manchmal sind das, weiß ich nicht, hört man ja von 20 bis 30 oder so. Und dann guckt man, welche überleben. Also bei mir waren das so 1 bis 3. Und also mein Körper hat darauf nicht angesprochen. Und ja, also ganz im Gegenteil, ich glaube, sich dann auch irgendwann sehr, sehr dagegen gewehrt. Und dann kommt man quasi nach diesen 6 Versuchen in so eine Art Abschlussgespräch, und wo dann eine Oberärztin dann schon irgendwie meinte, so, also ne, an der Stelle ist das jetzt leider ausgereizt. Man könnte jetzt halt andere Wege gehen, also Eizellenspende und sowas andenken und gucken, ob man in die Richtung geht. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten. Und das habe ich aber komischerweise immer für mich ausgeschlossen. Also ich weiß auch gar nicht, es gibt jetzt gar keinen logischen Grund dafür oder so, aber irgendwie wusste ich oder dachte ich, das ist nicht mein Weg.
Und dann seid ihr auf die Idee gekommen, über Adoption nachzudenken. Wieso Auslandsadoption? Wieso überhaupt Adoption? Wie hat dein Partner reagiert? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Also wir haben das schon in dem Prozess gemacht, in dem noch die künstliche Befruchtung stattgefunden hat. Ne? Das waren so diese ersten 2,5 Jahre hier, wo wir ganz am Anfang schon geguckt haben, ist das nicht auch eine Möglichkeit für uns, den Weg von der Adoption zu gehen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo ein Ursprungsgedanke dafür war, aber also in meinem Kopf war das immer eine Möglichkeit, ohne dass ich das so ganz konkret irgendwo durchdiskutiert hätte. Und ehrlich gesagt kann ich mich auch gar nicht erinnern, dass wir das jetzt zu zweit so explizit besprochen hätten, sondern das war als Idee da und wir waren total okay. Also mein Mann hat das auch nie irgendwo in Frage gestellt, oder wir beide haben das auch nicht als okay, wenn das erste nicht funktioniert, dann machen wir das zweite oder so, sondern es war immer auch eine Möglichkeit. Also es war auch eine Art, dem Kinderwunsch zu begegnen.
Ah,
Und
spannend.
dann haben wir geguckt, was für Möglichkeiten es gibt in Belgien, weil was wir wussten war, man kann nur in dem Land adoptieren, in dem man lebt. Also wir hätten jetzt nicht in Deutschland ein Verfahren anfangen können. Waren ja aber auch neu hier. Also ich meine, wir haben auf dieser internationalen Ebene gelebt. Wir waren ja jetzt aber keine Belgier und auch sprachlich nicht so weit, dass wir jetzt auf Französisch oder auf Flämisch jedes administrative Verfahren da mit begleiten können. Also haben wir uns, was es ja gibt, was viele vielleicht nicht wissen, aber es gibt ja die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien. Also es gibt ja 70.000 Einwohner, also ja, 70.000 Einwohner rund. Und die Deutsch sprechen, und deshalb gibt es auch immer die Möglichkeit, Informationen auf Deutsch zu erhalten. Wir haben dann dort mit der Sozialstelle von dort Kontakt aufgenommen und gefragt, ob wir uns mal unterhalten können zum Thema Adoption. Wir sind eben 2 Deutsche, die in Belgien leben, und wir würden den Weg gerne einschlagen und was für Möglichkeiten es gäbe. Und haben uns dann mit einem sehr netten Herren getroffen, der dann gesagt hat, ja, es gibt eben die zwei Arten. Es gibt die nationale, also die lokale Adoption in Belgien, also von Kindern, die in Belgien geboren werden, an in Belgien wohnende oder im besten Falle natürlich belgische Eltern. Oder es gibt die internationale Adoption, also die Auslandsadoption. Und ja, es gab dann unterschiedliche Schritte und Wege, die man dann gehen muss. Also hauptsächlich hat er dann gesagt, dann müssen Sie zu einer Agentur gehen. Ne? Es gibt für beide Schritte ganz unterschiedliche, es sind ganz unterschiedliche Prozeduren, und die werden dann jeweils durch die unterschiedlichen Agenturen betreut. Und genau, das war so die Anfangsinfo, die wir hatten. Wir haben dann auch Gespräche geführt mit einer Agentur für Inlandsadoptionen. Aber wir haben auch recht schnell gemerkt, dass wir da jetzt auch nicht die sind, die da auf der Liste stehen sollen, ne? Also wir waren jetzt am Anfang auch erstmal auf 4 Jahre oder so in Belgien. Also wir sind ja jetzt keine Leute, die da vielleicht für immer leben oder in einem Dorf, in einer kleinen Stadt irgendwo ne, dazugehören oder so. Und ich glaube, das wäre jetzt eher ein schwieriges Profil gewesen, um im Inlandsadoptionsprozess einzusteigen. Es hat uns jetzt auch niemand abgesagt, aber wir haben das schon gemerkt, dass das jetzt nicht unser Weg ist. Wir waren dann bei einer anderen Agentur, die Auslandsadoptionen macht. Die haben uns dann aufgeklärt, dass man sich da gerne bewerben kann, dass sie auch schon öfter Leute hatten, die jetzt die aus Brüssel sind oder ne? Die hatten dann gesagt, man muss aber ja erst dieses ganze Verfahren vorher machen. Also es gibt dann die einzelnen Schritte, dass man zunächst Seminare macht. Die sind auch in Deutschland verpflichtend, also dass man Adoptionsseminare macht. Aus diesen Seminaren wird dann erstellt ein sozialpsychologisches Gutachten und auch noch nach dieser Seminarreihe und plus nach Gespräch mit einem Psychologen bekommt man dann quasi so ein Zertifikat, dass man dafür geeignet ist. Und diese Unterlagen gemeinsam mit, wie lange, also was brauchte man noch? Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, aber ich denke, es ist immer so was wie Geburtsurkunde, Nachweis, dass man verheiratet ist. Pipapo muss man dann einreichen bei Gericht und wartet dann auf das Gerichtsurteil, das einem nochmal dann quasi von offizieller Seite bestätigt, dass man adoptionsfähig ist, ne? Also dass man geeignet ist, überhaupt ein Kind zu adoptieren.
Okay, jetzt möchte ich natürlich mal wissen, wie geht das dann vor sich? Also du bist jetzt adoptionsmäßig, nee, du bist jetzt adoptionswillig und auch befähigt worden durch Gerichte und so weiter. Und jetzt kommst du mit allem, was dafür nötig ist, in diese Agentur und sagst, guten Tag, da sind wir.
Genau.
Wo können wir unterschreiben? Wie geht das? Gibt es Kataloge? Muss man sich für Länder entscheiden? Was wird alles abgefragt? Also wie stelle ich mir das dann vor? Kostet das Geld?
Also zu dem Zeitpunkt kostet das noch überhaupt nichts, sondern die Agentur, also zumindest war das hier so, sondern also kostet ja vorher, ne? Die Dokumente besorgen, die Dokumente übersetzen lassen, diese ganzen Sachen, ein Seminar besuchen oder so. Aber das ist alles ich glaube, in einem überschaubaren Rahmen. Bei der Agentur, die macht dann erstmal quasi nochmal ein Gespräch. Die sagen dann, was sie machen, also mit welchen Ländern sie Kontakt haben. Es ist ja nicht so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Trugschluss, dass man so einen Katalog vorgelegt kriegt, wo dann die einzelnen Länder drin sind und am besten noch so die Kinderbilder. Und dann guckt man irgendwie so, ne, was so am besten zu einem passt oder welches Kind welche Hobbys hat oder so. Und so ist es gar nicht, sondern ne, die sagen einem dann, mit welchen Ländern sie gut kooperieren, wo auch die Wartezeiten gerade wie lange sind. Also das fanden wir am Anfang auch sehr erschreckend, muss ich sagen, dass man dann da hinkommt und die sagen so, ja, sie müssen sich aber schon auf ein paar Jahre einstellen. Ne? Also es ist alles nicht so einfach. Ich glaube, dass der Spruch, den ich am öftesten gehört habe, ist so, es bleibt kompliziert. Es ist nicht so einfach. Haben Sie Geduld. Es ist gerade ganz schwierig. Gerade ist es wieder ganz schwierig und so. Und ja, das dann ja irgendwann über einen Zeitraum von ja fast 7 Jahren, ne?
Genau,
Wo
bei euch hat es letztlich 7 Jahre gedauert. Und ich finde das jetzt so wichtig, dass du das sagst, weil diesen Spruch, den hören wir ja wirklich ständig im Kinderwunsch, dann adoptiert doch einfach. Und ich möchte jetzt mal alle aufrufen, diesen Podcast und dein Gespräch mit dieser Minute, wo du das sagst, es ist kompliziert, es dauert Jahre, es ist überhaupt nicht einfach, diesen Podcast rauszuschicken an alle, die jetzt in Zukunft sagen, ja, dann adoptiert doch einfach, weil es ist nicht so einfach. Und selbst im Ausland ist es nicht so einfach. Weil auch da wird ja ganz häufig immer so dieser Trugschluss aufgebaut. Ach, es gibt so viele süße Babys, die alle woanders keine Mutter haben und die warten doch nur darauf, von euch adoptiert zu werden. Das ist ja auch was, was wir immer wieder als Bild so hören. Und es stimmt ja einfach nicht. Und es gibt ja auch viele Hürden und es gibt auch viele Gründe, warum das lange dauert und mal besser, mal schlechter. Aber es ist, wie es ist und du kannst das wirklich bestätigen und du kannst ein Lied davon singen, weil 7 Jahre ist echt eine lange Zeit. Wie war das denn dann? Warum hat das denn bei dir so lange gedauert? Ist das üblich oder ist das bei dir besonders gewesen?
Ja, also mit üblich tue ich mir echt schwer, weil ich glaube, es ist jeder Fall tatsächlich sehr, sehr anders. Aber man hat natürlich schon geguckt, so am Anfang. Ich weiß, dass wir auf so Zahlen geguckt haben, auch so Länderbeschreibungen und dann gedacht haben, ja, guck mal, hier steht irgendwie 3 bis 4 Jahre. Ich meine, das ist ja schon lang, aber guck mal, hier steht irgendwie 5 bis 7. Das macht doch kein Mensch. Ja, also das war so absurd, ne, dass solche Dinge jetzt, also 2 Jahre fand ich schon, ist doch ewig, ja. Und wir haben dann, das kam eben von unserer Agentur, die sagte dann damals, dass sie jetzt eine gute neue Verbindung aufgebaut hätten mit einem Heim in Kongo. Der Kongo und Belgien haben ja jetzt nicht sehr ruhmesreiche, aber doch lange Verbindungen, und da gibt es eben eine junge Belgierin, die jetzt darüber gegangen ist, eine Juristin, die sich da auch vor Ort drum kümmert. Da gäbe es auch viele, ne, kleine Kinder. Also durch das, dass es neu war, haben die natürlich neue Kinder aufgenommen. So, es hatte noch nicht eine Historie oder eine lange Laufzeit. Und die Wartelisten sind ziemlich kurz. Also das ist ja so, dass das Triggerwort, glaube ich, so im Adoptionsprozess, wie lang ist die Warteliste oder wo ist man in der Warteliste? Und da wären die Wartelisten halt ganz kurz, und dann dachten wir halt wieder, ja, hört sich doch super an. Also sind wir genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dann machen wir jetzt den Kongo. Und jetzt, ich kannte den Kongo jetzt nicht. Also natürlich kannte ich den Namen, aber ich wusste jetzt echt nichts über das Land. War jetzt auch nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, ich adoptiere jetzt unbedingt ein Kind aus Afrika oder so. Aber durch das, dass ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht hatte, war es auch so, dass ich gedacht habe, ja, warum denn nicht? Und ich habe dann auch meinen Mann gefragt und habe gesagt, ist das irgendwie, ne? Also können wir das? Wollen wir das? Machen wir das und so? Und der hat gesagt, ja, mir ist egal. Also das Kind kann auch blau sein, hat der gesagt, ne? Also das war so in dem Moment eine große Offenheit, weil wir gedacht haben, okay, ist jetzt so, wie es ist. Ja, das ist anscheinend der Weg. Das klingt doch gut, was die uns jetzt erzählen. Das klingt doch auch nach Hand und Fuß so. Hier steigen wir ein und das wird für uns jetzt irgendwie laufen. Und dann haben wir das am Anfang auch ja, also alle Dokumente eingereicht. Wir waren, weiß ich noch, auf Veranstaltungen, die dann gemacht haben, wo es zum Beispiel wo die Leute besucht haben, Adoptionsfamilien, die schon aus dem Kongo adoptiert hatten, und plötzlich sprangen da so Kinder um dich rum. Und man muss ja auch sagen, das Stadtbild hier in Brüssel ist ja auch, ne, ganz, wie gesagt, ganz international. Und da gibt es einfach verschiedene Hautfarben, die tauchen auf, auch, ne, dass Leute irgendwie Kinder haben, die offensichtlich aus anderen Kontinenten stammen, und wo wir dann gedacht haben, ja, das ist doch hier irgendwie, es fühlt sich alles richtig an. Und also es fühlte sich für uns richtig an, aber es lief schon gar nicht mehr richtig hinter den Kulissen. Es hat dann der Kongo nach, ja, ungefähr, wie lange waren wir dabei? So 1,5 Jahre haben die dann ein Moratorium verhängt für sämtliche Auslandsadoptionen. Das heißt, es wurden gar keine Kinder mehr in andere Länder vermittelt. Und ja, uns wurde das dann mitgeteilt, hier ist jetzt ein Stopp in all diesen Verfahren. Und weil man ja nicht weiß, wie lange so ein Moratorium geht, wurde uns halt die Frage gestellt, ob wir das dann einstellen wollen. Und wo wir noch dachten, oder ich dachte auch so für mich, wie absurd, nee, das stelle ich doch jetzt nicht ein. Also ich hab das schon irgendwie so, dachte ich zumindest, ne? Ich habe das doch schon so im Herzen gefühlt, dass dort mein Kind ist. Und jetzt mache ich doch nicht, weil die auf eine Pause-Taste drücken, stelle ich doch jetzt nicht so ein Verfahren ein. Und wir haben das dann erst auch nicht gemacht. Und nach einem Jahr wurde das Moratorium auch, ich meine, es wurde aufgehoben, es hat sich zumindest was verändert. Aber was ich da auch schon verändert hatte, war dann die Beziehung der Agentur mit diesem Heim. Also das Heim war dann zwischenzeitlich aufgelöst und die Kinder waren irgendwo anders. Und es war irgendwie, also deren Beziehung ist zerbrochen, ja. Und die haben das dann aufgekündigt und haben gesagt, alle noch laufenden Verfahren, also die noch nicht quasi Ist ja auch so ein Moment, wo man so eine Kinderzusage kriegt. Alle, die noch keine Zusagen für ein bestimmtes Kind hatten, deren Dossiers werden jetzt eingestellt. Und das war dann auch unser Dossier. Genau, das war dann 2014. Es war auch ein Jahr, in dem zeitgleich. Das Leben hält ja auch nicht an, ne? Also man besteht ja auch nicht nur aus Adoption oder so. Das war, weiß ich noch, auch eine Zeit, wo im Job alles schief lief und wo vor allem meine Mutter ganz krank war, ne? Und dann auch gestorben ist. Und es kam so alles halt zusammen und das war ganz schlimm.
Und dann musstet ihr euch irgendwann umentscheiden für ein neues Land.
Ja, also wir mussten nicht, ne? Sondern dann war halt die Frage so, ob wir überhaupt noch adoptieren wollen. Und aber es war klar, wenn wir weiterhin adoptieren wollen, dann, und es war ja, also wenn wir jetzt über 14, 15, ja, das war ja dann schon nach 4 Jahren, also wird das schon 4 Jahre, also insgesamt 4 Jahre unterwegs waren, haben wir dann gedacht, ja, nee, trotzdem, also wir machen das jetzt nochmal. Da war aber klar, da müssen wir mit einem ganz neuen Land anfangen. Das heißt, man muss dann auch nochmal einen ganz neuen Prozess starten. Also das Gerichtsurteil, das galt noch, also dieses belgische Gerichtsurteil, dass wir adoptionsfähig sind. Aber ansonsten haben dann einfach die Philippinen, und das war dann das Land, mit dem wir dann ein Adoptionsverfahren hatten, haben nochmal ganz andere Anforderungen gestellt, ne? Also psychologische Tests waren noch mal ganz anders als jetzt in einem afrikanischen Land und so, ja, so, es waren ja immer so zahlreiche Überprüfungsstellen, ne, die man dann halt, ja, wo man mit der Zeit so genervt ist und denkt so, ja, habe ich jetzt aber eigentlich schon, ne? Also habe ich doch schon mal alles gesagt, ja, wir sind dazu in der Lage, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob es mir noch so gut geht oder ob ich da so mega motiviert bin, ja. Also das wird ja auch in der Dauer eigentlich immer so blöder, weil man sich ja quasi, man stellt sich ja in diesem ganzen Kinderwunschprozess so dermaßen selber in Frage, dass es auch schwer wird, diese Fragen von außen, ja, fühlen Sie sich denn stark genug, sowas zu machen? Und sind Sie denn in der Lage, wo man denkt, so ehrlich gesagt, ich weiß es überhaupt gar nicht mehr. Ja, das weiß ich doch auch nicht. Also jetzt, ich würde sagen, nee, momentan geht es mir scheiße, erzähle ich aber Ihnen bestimmt nicht, weil dann, ne, dann bin ich ja aus dem Verfahren raus. So, und das ist halt so ein, so eine, ja, das ist so eine ganz, ganz komische Situation, glaube ich, die sich so, ja, auch psychologisch mit diesen, es einerseits loszulassen, ne? Einerseits zu sagen, gut, es wird jetzt halt oder es wird nicht, und andererseits aber dran festzuhalten, weil man muss ja auch immer wieder die Energie aufbringen, zu sagen, okay, das tun wir jetzt dafür, oder ne, wir halten uns gedanklich da noch irgendwie offen oder bei der Stange.
Und jetzt, ich muss ein bisschen auf die Zeit, weil wir haben noch 10 Minuten und wir müssen jetzt irgendwie auf die Philippinen kommen. Und dann habt ihr euch wirklich für die Philippinen entschieden und dann kam dann endlich nach 7 Jahren dieser Anruf. Wie war denn das?
Ja, genau, wir waren dann so etwa 2,5 Jahre, also seit Anfang 2015 bis dann Mitte 2017 schon in diesem Verfahren, und ehrlich gesagt nach 2,5 Jahren, und haben da auch nur rudimentär Infos gehabt, immer wieder, dass es schwierig sei, Wartelisten lange, Kinder immer weniger, die vermittelt werden. Und dann hatte ich einen Sommersprachkurs, den ersten Tag in dem Sprachkurs, weiß ich noch, saß ich da, und während des Sprachkurses macht man ja sein Handy aus. Wir hatten aber für diesen Tag auch geplant, nachmittags zu der Agentur zu fahren. Da hatte man immer einmal im Jahr so ein Gespräch, wo die halt geguckt haben, sind die denn noch dabei, sind die denn noch willig, wie geht es denen so. Und ich habe dann in dieser ersten Pause von diesem Sprachkurs auf mein Handy geguckt und habe gesehen, dass die angerufen haben, und ich war schon so genervt. Also ich habe gedacht, ja, jetzt verschieben die auch noch den Termin. Also die sind wirklich doof, so. Und habe gedacht, okay, jetzt rufe ich die an. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wann soll ich denn dann den Termin ausmachen? Und so. Und habe dann angerufen und die Frau, mit der wir ja auch schon jahrelang in Kontakt waren und die wirklich eine ganz, ganz Liebe ist, aber die einfach nie Infos für uns hatte, die sagte dann so, ja, ob es mir gut ginge und ob ich an einem sicheren Ort wäre. Und dann dachte ich so, ne, was will die? Also wie komisch und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ging mir ganz gut und ich wäre jetzt auch in einem Gebäude, also nicht auf der Straße, weil sie mich das fragt, ob ich auf der Straße wäre. Und dann sage ich, nee, ich bin im Gebäude, alles gut. Und dann sagte die, ja, weil, ne, also sie haben einen Sohn, der ist ein Jahr alt und ist auf den Philippinen und wartet auf sie, hat sie dann gesagt. Und ja, also da weiß man halt auch gar nicht mehr. Ne? Ich dachte in dem Moment so, echt, also es kann eigentlich kann das gar nicht sein. So, ne? Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, so, ich muss jetzt erstmal meinen Mann anrufen. Und dann hat sie gesagt, mit dem habe ich schon gesprochen, aber den können Sie jetzt natürlich anrufen. Heute Nachmittag kommen Sie ja vorbei und so. Und ich weiß nicht, ich habe vorher zu so einer Freundin gesagt, sie soll kurz auf mich warten. Ich mache einen Anruf und dann bin ich zu der zurück und habe zu der gesagt, ich habe ein Kind. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, du was? Ne? Und ja, und also von, aber das war immer noch nicht, also man denkt ja so, das ist das Ende der Strecke und das war halt immer noch nicht das Ende der Strecke. Ne? Wir sind da hingefahren, wir haben dann da auch unterschrieben. Also man bekommt halt so ein, man bekommt einen Sozialbericht, also wie geht es dem Kind? Man bekommt einen medizinischen Bericht, ne? Ist es in Ordnung? Was, welche Impfungen hat er erhalten? Pipapo. Man bekommt erst keine Bilder, sondern der muss man erst unterschreiben, dass wir damit einverstanden sind. Und haben dann aber Bilder erhalten, die auch, also ganz, ganz, das ist ganz, ganz toll. Und das ist ganz süß und also unbeschreiblich. Und sind dann natürlich nach Hause gefahren und waren im, ne, im Wahn so, auch so, ja, oh Gott, jetzt in den nächsten, haben die auch gesagt, 8 Wochen bis so und so viele Monate dauert das. Und wir haben natürlich gedacht, ja klar, 8 Wochen jetzt, ne? Also in 8 Wochen ist er da, wir gehen vorher noch in Urlaub. Da haben wir auch nochmal Bilder bekommen, waren dann echt auch so eine Woche im Urlaub und haben gedacht, wie schön kann dieses Leben, ne, noch werden und so. Und haben dann aber ab September so gar keine Infos mehr gekriegt. Und dann war es, ne, der Anruf war im Juli und im August haben wir noch was gekriegt und im September nicht mehr, im Oktober nichts, im November nichts. Und das konnte uns auch nie jemand sagen, an was das jetzt liegt, also was jetzt gerade passiert ist, warum es denn jetzt kein Visum gibt, ne, ob es dem Kind gut geht. Und die Agentur hat noch immer gesagt, ja, wissen Sie jetzt, also gehen Sie davon aus, dem Kind geht's gut, es dauert halt jetzt noch und so. Und das war echt eine, also das, ne, wo man eigentlich denkt, so jetzt ist es doch schon gut und dann ist es trotzdem nicht gut. Und trotzdem war es am Schluss gut. Also wir haben ihn dann abgeholt, wir sind auf die Philippinen geflogen, kurz vor Weihnachten und sind am 24. wieder in Brüssel gelandet.
24. Dezember zu
24.
Weihnachten.
Dezember.
Ach, wie schön. Ach Mensch, das ist eine wahnsinnige Geschichte. Das zeigt aber wirklich auch, wie schwer es ist und dass es eben nicht mal eben so einfach ist und dass es mit sehr viel Zeit verbunden ist, mit sehr viel Nervenkrieg, mit sehr viel Papierkram. Hast du für die letzten Minuten im Podcast noch ein paar Tipps für diejenigen, die sich jetzt da interessieren würden? Was könntest du denen mit auf den Weg geben? Gibt es irgendwas, woran sie vielleicht jetzt schon denken sollten?
Was man im, also ich würde sagen, als allererstes muss man immer an sich selber denken. Ja, also dass man das so ein bisschen mitnimmt und sagt, ganz, sich ganz viel Gutes tun, sich auch mit Sachen wie mit deinem Podcast beschäftigen und einfach gucken, dass man für sich selber und für sein Inneres in dieser Zeit sorgt. Weil ich glaube, so alle anderen Anforderungen, die man machen muss, die Dokumente besorgen, alles sowas machen, das bekommt man ja hin. Also dazu ist ja die Zeitspanne lang genug. Man muss sich natürlich immer, um das Ganze ein bisschen realistisch zu fassen, in so einer Adoption erkundigen, ob es Voraussetzungen gibt der Länder, was man mitbringen muss. Also es gibt ein paar afrikanische Länder zum Beispiel, wo man schon ganz lange verheiratet sein muss. Ne? Die scheiden dann für Leute aus, die das nicht sind. Es gibt, man muss vielleicht gucken, also man muss natürlich gucken, wie alt ist man, weil der Altersunterschied sollte ja zwischen adoptiertem Kind und Adoptierenden maximal 40 Jahre ne, betragen. Also ist man noch in einem Alter, also was bedeutet das auch, wenn ich ein älteres Kind adoptiere? Ist das für mich das, was ich machen will? Aber ich finde, so eine Sache, die in dem Adoptionsprozess immer gestellt wird, ist ja so, ob man mit dem Kinderwunsch abgeschlossen hat, ne? Dass das Voraussetzung wäre für einen Adoptionsprozess und auch für eine Adoption. Und das finde ich ganz falsch. Also ich finde, dass eine Adoption ist ein Kinderwunsch und auch ein adoptiertes Kind ist ein Wunschkind. Und dass man sich da auch nicht so durcheinander bringen lassen darf. Also wenn man das für sich fühlt, dass das ein gangbarer Weg ist, dann kommt er zu einem Ende und dann wird er auch gut. Aber die Strecke ist nicht einfach.
Wahnsinn. Das klingt doch total gut. Würdest du es noch mal machen jetzt für ein Geschwisterkind?
Na, für ein Geschwisterkind wären wir jetzt einfach zu alt, ne?
Okay.
So, das war ab dem Zeitpunkt schon so. Also wir hätten ab dem Zeitpunkt, wenn wir danach nochmal einen Adoptionsprozess gestartet hätten, ein Kind adoptiert, das dann älter gewesen wäre als unser Sohn. Aber ganz ehrlich, also für mir hat diese Strecke auch ganz schön viel abverlangt. Obwohl ich auch finde, wenn man es irgendwann, wenn man in diese Verarbeitungsphase geht, aus dem Allem, dass es einem auch wieder ganz viel Energie bringt. Aber dass ich die, glaube ich, nochmal anders auch in meinem Leben einsetzen möchte, als
Toll.
nochmal mit einem Adoptionsprozess.
Ach toll, liebe Tanja, das ist doch wirklich super. Kann man mit dir irgendwie Kontakt aufnehmen? Dann würde ich das in die Shownotes verlinken oder man kann vielleicht mir schreiben und dann leite ich alles an dich weiter.
Ja,
Das wäre
sehr
toll, genau.
gerne.
Weil ich glaube, das Thema Adoption und Auslandsadoption ist hier jetzt auch tatsächlich nochmal neu in diesem Podcast und es ist ja auch immer so im Kinderwunschthema mit dabei. So, es schwingt ja immer mit und das finde ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Und ich denke mal, du bist ja auch jetzt glückliche Mama. Dein Sohn ist jetzt 7 Jahre alt, oder was hast du gesagt?
Genau, der wird jetzt 7.
Super, toll. Und da freue ich mich jetzt total, dass wir endlich diesen Kontakt zueinander gefunden haben, damit wir über dieses Thema sprechen können. Vielen, vielen Dank. Es war ein schneller Ritt durch das große Thema, aber ich
Ja.
hoffe, dass ganz viele trotzdem sich jetzt mit diesem Gedanken etwas besser wohlfühlen und vielleicht einfach besser einordnen können, ob dieser Weg ein Weg für sie selber ist und da hoffe ich doch jetzt einfach mal drauf, dass du da auch mit deiner Geschichte beigetragen hast. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank dir. Schönen Tag noch.
Danke, das wünsche
Tschüss.
ich dir auch. So, jetzt muss ich einmal Luft holen, weil ich finde ja, wir haben wirklich in ganz kurzer Zeit ganz, ganz viel hier reingepackt. Und was ich so beeindruckend fand an Tanjas Geschichte ist ja, dass sie sagte, als dann dieser Anruf kam, war das immer noch nicht das Ende der Strecke. Und dann ging es immer noch weiter. Und zwar über Monate, wo sie wieder nicht wusste, wie das Ganze weitergeht. Alleine dieser Wechsel der Agentur, der Wechsel des Adoptionslandes, die verschiedenen Gründe, warum Länder plötzlich ein Moratorium zum Beispiel aussprechen und eine Auslandsadoption verhindern, obwohl man noch schon so lange auf der Warteliste steht. Und dann zu sagen, ich mache weiter oder ich breche hier ab. Ich finde, das ist nochmal eine unfassbar schwere Entscheidung. Und die hat Tanja dann nach 4 Jahren des Wartens gefällt und hat nochmal von vorne angefangen. Also, liebe Tanja, ich ziehe den Hut vor dir und vor euch und vor deiner ganzen Familie. Wie stark ihr wart, mit welcher Geduld, aber auch wie ehrlich du dann sagst, ich hatte echt keine Motivation mehr, aber das konnte ich ja nicht sagen. Dann wäre ich ja direkt wieder von der Liste geflogen. Und man muss auch wirklich gut auf sich aufpassen. Ich glaube, das ist sehr deutlich geworden in dieser Folge. Wie ihr mit Tanja Kontakt aufnehmen könnt oder wenn ihr mal einfach Fragen habt, auch die ihr mir stellen wollt, das erfahrt ihr einfach, indem ihr mir eine E-Mail schreibt auf kinderwunschlosglücklich@gmail.com, glücklich dabei mit UE, oder schreibt mir einfach eine Nachricht auf Instagram, auch da heißt mein Kanal kinderwunschlosglücklich und dann freue ich mich, wenn ich von euch Nachrichten bekomme und bald viel von euch zu lesen bekomme. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge, bleibt dran, macht Vorschläge, wenn ihr Lust habt, eure Geschichte zu erzählen, schreibt mir, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden und wir hören uns dann einfach hoffentlich gesund und munter wieder in 2 Wochen bei Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten im unerfüllten Kinderwunsch. Bleibt gesund, bis bald, eure Susanne.